Umweltkonzentrat.
Ja, herzlich willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat auf Radio Loro 90,2. Mein Name ist Aldo Segle. Ich werde euch heute durch die Sendung führen. Themen sind das Pestizid Glyphosat und der neue Fischeinkaufsratgeber von Greenpeace. Los geht's aber mit dem Rostocker Naturschutztag 2016. Dieser fand in der Rostocker Universität am vergangenen Sonnabend statt. Dort gab es sehr, sehr, sehr viele Vorträge, auch sehr, sehr viele interessante Vorträge. Und den meiner Meinung nach interessantesten haben wir für euch aufgezeichnet. Ja, so sieht's nämlich aus. Unter dem Titel Landnutzungswandel und Artenrückgang, eine Bilanz der letzten 25 Jahre, referierte Peter Markgraf von der Gute Heinrich GbR aus Jatznick. Der Vortrag war sehr kurzweilig, also ich fand ihn sehr kurzweilig und interessant mit vielen neuen Infos, also für mich neue Infos und teilweise auch ganz schön erschreckend. Ja, ihr hört jetzt den gesamten Vortrag mit einer Länge von 35 Minuten. Ja, wie gesagt, kurzweilig und interessant, also Ohren gespitzt.
Bodennutzung, und zwar betrachte ich das anhand der realen Ergebnisse der Bodennutzung, also nicht aufgrund von Gesetzen, Verordnungen und so weiter, sondern anhand der Entwicklung biotischer Parameter, Arten. Und da ist es ja selbstredend, dass die Zusammensetzung der Artengefüge und dass die Häufigkeit von Arten und ihre Populationsgröße wesentlich von der Bodennutzung abhängen. Und wenn der Landnutzungswandel im Moment zum Artenrückgang führt oder zum Rückgang der Vielfalt von Arten, dann war das nicht immer so. Landnutzungswandel kann auch zu einem Boom der Artenvielfalt führen. Denken wir an die Erweiterung der Fruchtfolgen im 19. Jahrhundert beispielsweise. Leguminosen, Hackfrüchte, da haben wir bis zu einem Drittel neue Populationen und Arten bekommen in unserer Landschaft. Deswegen fange ich mal gleich mit dem Resümee an und hechel mich dann durch ganz viele Folien, die Sie nicht alle registrieren müssen, sondern vielleicht nur wissen müssen, es gibt Daten, Fakten, Aussagen und Sie können die gerne bei mir oder beim Veranstalter dann auch nachfragen noch. Zwei Drittel unserer oberirdischen Arten halten sich auf den genutzten Flächen auf. Das heißt, der Naturschutz sollte sich möglichst auch auf die genutzten Flächen fokussieren, weil auch die Gefährdung dort viel größer ist infolge der Nutzungsdynamik. Die nicht genutzten Flächen oder schwach genutzten Flächen, Gewässer, Wälder, marine Bereiche, sind etwas statischer in Bezug auf die Schwankung der Population und Artenvielfalt. Dann haben wir im Naturschutz immer ein großes Problem, Natur- und Umweltschutz auseinanderzuhalten. Viele Naturschutzprojekte sind Umweltschutzprojekte, werden mit Naturschutzfaktoren begründet. Es wird irgendwas renaturiert, was auch ein falscher Begriff oft ist, unter Wasser gesetzt. Im Namen des Naturschutzes, man meint aber Umweltschutz, man möchte CO2 binden und die Entwässerung zurückschrauben, das sind ja alles abiotische Umweltparameter. Den Arten selbst auf der Fläche muss das nicht gefallen und tut es in der Regel auch nicht. Ne? Deswegen müssen wir bei allem, was wir machen und messen, wenn wir Naturschutz sagen, Arten und Biotope meinen und der Rest ist dann Umweltschutz. Das ist was ganz anderes oft und ist auch konträr oft. Ne? Ehrlich sein. So, als Fazit daraus müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Naturschutz momentan nur durch Landnutzung möglich ist, weil sich zwei Drittel der gefährdeten Arten auf genutzten Flächen aufhalten. Also die Art und Weise der Landnutzung legt die Zukunft dieser Arten und Biotope fest. Auch der Nichtnutzung, die ist oft verheerender als die Nutzung. So, und da gucken wir jetzt mal rein in die genutzten Flächen. Die Landwirtschaft in Deutschland, es sind ja in Mecklenburg-Vorpommern zwei Drittel ungefähr der Fläche landwirtschaftlich genutzt, in ganz Deutschland ist etwas weniger, wir sind ein waldarmes Land. Die Landnutzung in Mecklenburg-Vorpommern, da ist ein gewisser Trend zu erkennen, der setzt sich jetzt auch fort, nämlich dass die intensiv genutzten Bereiche zunehmen. Das heißt, wir hatten noch Brachen bis 2005, gab es eine Verpflichtung zur Stilllegung, das ist aufgehoben. All diese Brachen sind beackert worden. Viel Grünland ist umgebrochen worden und wird beackert. Das heißt, die Intensität hat seit 2005 deutlich zugenommen. Es ist ein Schub zu verzeichnen und auf der Kehrseite dieses Intensitätssprungs nimmt die Dynamik des Artenrückgangs auch zu. Das ist also eine direkte Korrelation zwischen Intensivierung und Artenrückgang. Gleichzeitig sind alle Argumente, dass der landwirtschaftlich genutzte Boden der Ernährung dient, auch hinfällig. Sie wissen, zunehmend wird der Boden zur Energieerzeugung oder zur Erzeugung anderer nachwachsender Rohstoffe genutzt. Das ist mal die reale Produktion auf landwirtschaftlicher Fläche. Ganz wenig, nicht mal die Hälfte direkte pflanzliche Nahrungsmittelerzeugung. Das ist die nationale Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung. Demnach geht es seit jetzt steil bergauf mit der Artenvielfalt. Und das sind auch Vorbehalte aus der Praxis. Ich arbeite ja selbst auch als Landwirt. Gegenüber allen Absichtserklärungen, Maßnahmenpapieren, selbst gegenüber Gesetzen und Verordnungen, das ist alles Papier. Was draußen stattfindet, ist was völlig anderes. Und auch wenn im Rio-Prozess wieder irgendeine Berichtspflicht stattfindet oder im Rahmen der FFH-Berichtspflichten wieder irgendwas festgestellt wird und gemeldet wird, es werden ja nur Papiere zusammengeschoben und daraus wieder ein neues Papier hergestellt. Es passiert ja draußen nichts, auf jeden Fall nichts, was eine Gegensteuerung zur Landnutzungsdynamik darstellen würde, im Sinne der biologischen Vielfalt. Das heißt, in diesem ganzen gesetzlichen und internationalen Berichtsprozess zur biologischen Vielfalt ist draußen nichts angekommen, nichts. Und wir waren nichts, was irgendwie die Zeit etwas langsamer laufen lässt auf den Flächen. So, die rote Liste-Daten hinken in Deutschland hinterher für viele Organismengruppen. Es gibt also bundesrote Listen, da einen sehr großen Nachholbedarf, insbesondere bei den Zoologen. Aber der Trend ist klar, es geht mit allen Organismengruppen im terrestrischen Bereich steil bergab. In Mecklenburg-Vorpommern sieht das nicht anders aus. Da sind wir im Land etwas besser bei allen erfassten Gruppen, werden die rote Listen doch im 10-Jahres-Turnus aktualisiert. Deswegen können wir da auch ganz gut abschätzen, wie sich die Arten und Populationen entwickeln. Hier mal ein Bereich, die Segetalpflanzen, also im intensivst genutzten Bereich, im Ackerbau, ist natürlich die Wirkung auf die Wildbewohner auch am größten. Ich habe das auch mal zusammengefasst, das ist im Botanischen Rundbrief irgendwann 2011 mal genau detailliert veröffentlicht, wen das interessiert, wie die Bestandesentwicklung der Segetalflora stattfindet gegenwärtig. Was sind die Ursachen des Artenrückgangs? Dazu haben wir ganz viele, es gibt einen Pool von 800 internationalen Studien, mal ausgewertet, weil man muss auch gegenüber der Agrarseite ja klar sagen können, woran liegt es denn nun, dass die Biodiversität momentan zusammenbricht? Sind das mechanische Ursachen, chemische? Hängt das mit der Fruchtfolge zusammen und so weiter? Das kann man selbst im kleinmaßstäbigen Bereich nicht feststellen. Dazu muss man in die Makroräume gehen und auch international gucken. Da dieser Prozess ist in ganz Mitteleuropa identisch, verläuft identisch im Bereich der Europäischen Union. Das heißt, es hat mit der Agrarförderung zu tun, nicht nur mit der Technologie, sondern auch mit den Anreizen, die geschaffen werden. Und da sehen Sie die verschiedensten Komponenten und die Hauptkomponente ist hier mal rot eingefärbt. Das ist also klar der Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Agrochemikalien und Artenrückgang. zum Beispiel in Form von Pestiziden. Hier sind erstmal die Datenbasis nur noch mal gelegt. Jetzt ungefähr die Größen des Einflusses verschiedener Bewirtschaftungsfaktoren auf den Artenrückgang. Da sehen Sie auf dem Acker, dass 50-80% des Artenrückgangs im Ackerbereich allein auf Pestizide zurückzuführen ist. Und das betrifft jetzt alle Organismengruppen. Es gibt dann noch Aussagen zu verschiedenen, sehen Sie auch, zoologischen Gruppen oder zur Begleitflora. Auf dem Grünland ist das in der Natur der Bewirtschaftung nicht so, sondern der Rückgang liegt dort an mechanischen Bewirtschaftungsmethoden. Jetzt zum Beispiel ist auch noch nicht lange bekannt, es gibt nicht nur die Pestizide, die ja etwas freundlich dann Pflanzenschutzmittel genannt werden. Dieser Begriff ist ja methodisch falsch, weil ja auch die Herbizide, also die Pflanzengifte dort enthalten sind. Das können keine Pflanzenschutzmittel sein. Also ein Totalherbizid ist per se kein Pflanzenschutzmittel. Deswegen ist ja international der Fachbegriff Pestizid. Und ich bitte auch alle, diesen Begriff zu gebrauchen und nicht, dass der Agrarlobby der chemischen Industrie folgend Pflanzenschutzmittel zu nennen. Leider hat der Gesetzgeber sich auch diesen falschen Begriff Pflanzenschutzmittel zu eigen gemacht. Das ist irrig, nicht? Das ist also eine unzulässige Verharmlosung. So, es gibt auch Düngemittel, die zu 100% letal wirken auf verschiedene Organismengruppen. Hier ist ein normales Stickstoffgranulat, was dann im zeitigen Frühjahr zum Beispiel Wintergetreide und Rapsbeständen ausgebracht wird. Dort kommt dieser Kamerad vorbei, weil er ebenfalls zur gleichen Jahreszeit seine Laichgewässer anwandert. Und wenn Amphibien, die ja Schleimhaut als Körperoberfläche im Wesentlichen haben, mit diesen hochkonzentrierten Granulaten in Kontakt kommen, sind sie nach 5, 6, 10 oder 12 Kontakten tot. Und die Letalitätsrate ist so hoch ungefähr für die verschiedenen heimischen Amphibien. Das heißt, wenn wir als engagierte NABU-Mitglieder einen Krötenzaun aufstellen und die Tierchen über die Straße tragen und sie am Feldrand absetzen drüben und ihnen gute Reise zum Laichgewässer wünschen, dann ist das ihr Todesurteil. Wenn das ein intensiv bewirtschafteter Acker ist, auf dem Kunstdünger eingesetzt wird zur gleichen Zeit. Und es sind so viele Dinge nicht bekannt oder werden nicht wahrgenommen, die viel größeren Einfluss auf die Artenvielfaltzusammensetzung haben, als die Dinge, um die wir uns kümmern. Ich bringe noch einige solcher frappierenden Beispiele. Das heißt, ist jetzt keine Wertung, das heißt nicht, der Kunstdünger muss verboten werden. Aber hier muss man sich mal Gedanken machen, weil hier sterben alle. Im Straßenverkehr ist es ja noch ein Zufallsprinzip, wer da gerade rüber geht. Ne? Wenn sie über die Straße sind, sterben sie auf jeden Fall. So, und hier nur mal die Kenntnis darüber konnten wir erlangen, indem verschiedene Datenreihen in Mecklenburg und Vorpommern zusammengeführt wurden. Das heißt, seit den 1960er Jahren schon haben engagierte Leute, besonders Dr. Ulrich Vogtländer, der leider verstorben ist, verschiedene Agrarräume schon mal komplex erfasst im 100 Hektar Raster. Er hat 5 solche Raster herausgesucht, die repräsentativ sind, Moräne, Sander und so weiter, die durch Ackerbau geprägt sind, und hat Zeit seines Lebens dort in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Daten erhoben für verschiedene Organismengruppen, hat auch Freunde eingeladen, zum Beispiel Entomologen da mitzuhelfen, und so, dass wir auch schon seit den frühen 1970er Jahren noch regelmäßige Daten haben. Und ich habe das für 2 Großlandschaften dann weitergeführt. Und da kann man dann wirklich sehen, wie sich die Nutzung, die Strukturen, aber auch die Artenvielfalt dort verändern im Laufe der Jahrzehnte. Und ist jetzt auch kein überraschender Effekt. Es ist immer abhängig von bestimmten Agrarförderperioden. Also wenn jetzt Komplexmelioration angesagt bei einer DDR mit Schlagvergrößerung und so weiter, dann reagieren natürlich die Heckenbewohner darauf sehr empfindlich, wenn keine Hecke mehr da ist. Oder wenn Kleingewässer beseitigt werden, dann reagieren die Amphibien auch sehr empfindlich, wenn sie nicht mehr laichen können und so weiter. Und dieser Prozess wurde nur einmal unterbrochen mit der Einführung der Stilllegungspflicht. Die kam ja dann zeitig auch mit der politischen Wende, durfte ja quasi unbegrenzt stillgelegt werden. Auf den armen Böden wurde davon auch rege Gebrauch gemacht, weil man hat ja viel Geld für wenig Leistung bekommen. Und dann gab es die Pflichtstilllegung noch von 5% der Agrarfläche bis 2005, der Ackerfläche. Die wurde auch genutzt bei uns im Land. Und da gab es eine gewisse Aufwärtsbewegung bei vielen Organismengruppen. Tiere und Pflanzen haben sich sehr erholt in der Agrarlandschaft. Da gab es viel mehr Diversität als in der intensiv genutzten DDR-Phase. Und das ist jetzt nach 2005 wieder zusammengebrochen. Und wir haben im Moment über alle Organismengruppen und in jeder Organismengruppe einen Tiefstand erreicht seit Messung. Also tiefer als 1970, 80 und 90. Ne? In der Vielfalt und in der Größe der Population. Also wir sind an einem Tiefpunkt. Ich befürchte, es geht auch noch tiefer, bis nichts mehr da ist. Versuchen Sie mal in einem Maisfeld biotische Daten zu erheben. Das ist langweilig, ne? Da ist man mit 100 Hektar schnell fertig. Aber es gibt auch, es ist keine zwangsläufige Entwicklung. Und da war ich sehr überrascht, wenn wir jetzt konventionellen und ökologischen Landbau vergleichen, dann ist die Diversität in ökologisch bewirtschafteten Flächen, sowohl im Acker- als auch im Grünlandbereich, auf einem Stand wie in den 1950er und 60er Jahren. Das heißt, da ist Artenvielfalt real vorhanden. Das ist wie kleinbäuerlich parzellierte Landschaft noch. Und das kann man auch bei Stichpunktproben über ganz Deutschland feststellen. So, das heißt, der ökologische Landbau hat in der Natur seiner Bewirtschaftungsmethoden liegend, weil er ja auf chemische Dünger und Spritzmittel verzichtet, die Vielfalt noch bewahrt. Aber der ökologische Landbau ist ein ganz kleines Segment. Nicht? Er soll mal 20% erreichen, er hat vielleicht 13% oder so, aber Acker hat er nur 1%. Nicht? Der ökologische Landbau spielt sich im Grünlandbereich ab, Muttertierhaltung. 1% des Ackers sind nur ökologisch bewirtschaftet. Und die ganze Diversität der Arten kann er nicht auffangen mit 1% der intensiv genutzten Fläche oder gegenüber 1%. Er tut es mit, er wird dafür nicht honoriert, es wird kaum zur Kenntnis genommen und es ist das einzige Glied in der genutzten Landschaft, was noch hält. Ein ganz kleines gegenüber riesigen, devastierten Flächen. Hier haben Sie mal zwei Arten des Ackers. Hier nur mal, es gibt also über die Lebensraumansprüche, zum Beispiel der Segetalpflanzen, genaueste Aufstellungen. Es ist ganz genau bekannt, was jede Art möchte, verträgt oder warum sie kapituliert über kurz oder lang auf intensiv genutzten Flächen. Ne? Also, das ist nicht mehr der Punkt. Das sind Arten, die werden verbunden mit Vielfalt und ländlicher Idylle. Das sind ganz schwache Zeiger. Also die kommen auch auf ganz schlechten und intensiven Flächen noch vor. Mohn- und Kornblume, die wirklich guten Zeiger für ökologisch intakte Nutzflächen sind immer klein und unscheinbar und sind auch überhaupt nie Konkurrenten zu den Kulturpflanzen. Ne? Das kann man auch den Landwirten die Angst nehmen, dass sie dann von Unkraut überwuchert werden, wenn sie sich kümmern. Das sind die konkurrenzschwächsten Glieder in den ökologischen Ketten. Hier sehen Sie mal, wie es aussehen kann. Das sind intensiv genutzte Flächen. Das ist eine Schlachtgrenze zwischen zwei Betrieben. Jeder ist zu geizig, dem anderen ein Körnchen Dünger noch zu schenken. Die können sich nicht leiden. Und das ist der Grund, warum diese Art der Ackerschwarzkümmel in Mecklenburg-Vorpommern noch an einer einzigen Stelle existiert. Ansonsten ist er ausgestorben. Oder hier auf dem Sandboden, der Lämmersalat eben. Hier ist der Schwarzkümmel. So, hier ist auch mal eine typische Insektenart der Äcker, die quasi auch fast ausgestorben war. Eine Scheckenfalterart, die am Ackerstiefmütterchen, also an einer eigentlich verbreiteten Pflanze, monophag lebt, aber die überhaupt keine chemischen Spritzmittel verträgt, im Raupenstadium natürlich. Nochmal Zahlen zu dem, was auf den Acker fällt. Es wird ja akzeptiert, dass nur 2/3 der Chemikalien, die ausgebracht werden, sowohl Dünger als auch Pestizide, überhaupt pflanzenverfügbar aufgenommen werden können. Der Rest geht sowieso in die Böden und bleibt ja auch nicht, der Boden ist kein Langzeitspeicher für leicht lösliche Stoffe. Der bleibt ja da nicht drin, das ist nach Tagen gelöst wieder, geht dann in die Gewässer. Ne? Und es ist akzeptiert, auch von den Gesetzgebern, dass 1/3 der ausgebrachten Chemikalien in die Gewässer gehen letztendlich. Ne? Das ist gute fachliche Praxis. Ähnlich ist es mit den Emissionen in die Luft dann. Ne? So, Bodenschutz ist natürlich in erster Linie Erosion. Das Problem ist, glaube ich, noch gravierender als Verdichtung, weil die Krume ja tatsächlich dann verschwindet bzw. Total erodiert wird. Und es ist deswegen so dramatisch geworden, weil der Maisanbau so zunimmt. Und der Maisanbau nimmt deswegen so zu, weil der Gesetzgeber falsche Anreize geschaffen hat, indem er eben Biogas mit einer Einspeisevergütung fördert. Der Landwirt kriegt den Maisacker gefördert mit einer Prämie und er kriegt das Produkt, den Strom aus Mais, nochmal gefördert mit einer Prämie. Ob das geht wettbewerbsrechtlich, weiß ich nicht. Es geht aber schon eine ganze Weile praktisch so zu. Deswegen nimmt der Maisanbau sprunghaft zu in ganz Deutschland. Und es ist nicht begrenzt, bis zu welcher Hangneigung Mais als Sommerkultur angebaut werden darf. Und wenn Sie eine Winterkultur an einem steilen Hang, wie hier diesen Hörsaal, anbauen, dann wird es im August, September gedrillt und dann ist es im Oktober schon ein Rasen. Das heißt, es ist völlig die Oberfläche durch Wurzelung festgelegt. Wenn Sie eine Sommerkultur im April pflügen und am 1. Mai sehen, dann ist der Boden nackt. Der wird nicht mehr begrünen mit Wildpflanzen oder der Mais als Kulturpflanze erreicht einen Wurzelschluss in der ersten Juliwoche. Die Hauptniederschlagsperiode hat dann schon längst begonnen. Im Juni gibt es schon stark Niederschläge, Gewitter. Und dann schwimmt der Boden zu Tal. Und das sind jetzt von uns real gemessene Werte entsprechend der Hangneigung, Erosionsraten im Maisfeld. In diesen 100 Hektar Landschaften liegen ja auch Maisfelder. Und das hat mich so gestört, dass ich das mal nachgemessen habe. Es sind ja unglaubliche Erosionsraten. Ne? Die sind historisch nur belegt aus dem Spätmittelalter, ne? Aus der Landnutzungskrise dort, als es keine Wälder mehr gab und alles übernutzt war. So, jetzt nochmal kurz Streiflicht aufs Grünland. Im Grünland sind die Ursachen des Artenrückgangs etwas andere und der Rückgang ist noch dramatischer, weil es viel mehr Arten gab. Auf dem Acker ist das Spektrum ja schon ganz klein, da gibt es noch knapp 200 Arten. Auf dem Grünland gibt es ja knapp 2000 Arten. Und jetzt brechen die empfindlichsten Glieder dieser Kette in Größenordnung weg. Das heißt, wir verlieren auf der Gesamtfläche jeden Tag viele Arten. Hier ist das nochmal dargestellt, das Grünland ist ja mit vielleicht 150.000 Hektar gegenüber dem Acker mit 1 Million Hektar sowieso eine viel kleinere Nutzfläche in Mecklenburg-Vorpommern, beherbergt aber viel mehr Arten auf einer viel kleineren Fläche, viel konzentrierter. Wäre deshalb viel leichter zu schützen, wenn man sich darum kümmern würde. Macht man aber nicht, man lässt es zu. Und von den Grünlandarten sind die meisten, ähnlich wie die Segetalarten auf dem Acker, auch nutzungsabhängig. Das heißt, sie können nur auf genutztem Grünland vorkommen. Breche ich das Grünland um, sind sie weg. Lasse ich das Grünland auf, sind sie weg. Hier nochmal als Beispiel, wie die verschiedenen Grünlandtypen bestückt sind mit einer durchschnittlichen Artenvielfalt. Rot sind die rote Liste-Arten für diesen Grünlandtypen, grün sind sonstige Pflanzenarten. Da sehen Sie, das intensive Mähgrünland, was ja 80% unseres Grünlandes ausmacht, also eine vielschnittige Silograswiese, sagt man, ist artenärmer als ein Park- oder Schwimmbadrasen. Ne? Also wenn Sie zu Hause 6 oder 7 Mal mit dem Rasenmäher Ihr Rasenstück mähen, haben Sie da genauso viele Arten, immerhin noch wie auf intensiv genutztem Grünland. Ne? Während die extensiven Nutzungsformen boomen und an dieser Vielfalt von Gefäßpflanzen hängt die Vielfalt von Insekten. Viele Insekten sind monophag. Ne? An der Vielfalt von Insekten, die sich ausdrücken lässt mit einer oberirdischen Insektenmasse, Kilogramm je Hektar, hängt die Vielfalt zum Beispiel von Brutvögeln. Alle Brutvögelküken fressen nur Insekten in der Nutzlandschaft und so weiter. Ne? Also das ist das Wesentliche. Die wesentliche Aussage über die Biodiversität ist erstmal die Deckung mit Gefäßpflanzenarten. Die Ursachen des Artenrückgangs sind hier oft mechanischer Natur und die Hauptrückgangsursachen sind der Wegfall der Heunutzung und der Wegfall der Viehweide oder Rückgang, sagen wir mal. Heunutzung und Viehweide, das heißt, will man auf dem Grünland Artenvielfalt wieder erlangen, muss man die Heunutzung fördern und muss die Tierweide fördern, die Beweidung. Jede beweidete Fläche ist immer artenreicher als jede gemähte Fläche, auch so als wesentlicher Spruch, wenn man mit Landwirten Kontakt hat. So, Weidevieh ist glücklicherweise jetzt ab 2015 wieder gefördert mit einer Prämie, die ist auch recht gut angenommen. Dann wurde schon mal ein richtiges Zeichen gesetzt. Die Heunutzung ist leider noch nicht gefördert. Sie können sich vorstellen, dass auf einer Silograswiese sich ja Tiere und Pflanzen nicht reproduzieren, wenn dort am 1. Mai nochmal geschleppt wird. Es darf kein Erdreich vom Maulwurfshügel in dieses Futter gelangen. Und am 15. Mai wird das erste Mal gemäht, spätestens am 20. Mai. Dann wird das Gelege am 1. Mai plattgeschleppt. Und wenn der Vogel es nochmal versuchen sollte, dann wird er eben am 15. Mai ausgemäht. Und dann ist auch Feierabend, danach gibt es keinen Versuch mehr. Und das geht nicht nur den Brutvögeln so, das geht jeder Pflanze, die blüht, die wird ja bei einer Silonutzung komplett als Ganzpflanze eingeerntet. Am nächsten Tag, nach dem Schnitt. Niemand kann Samen bilden und sich reproduzieren, generativ. Das geht allen Insekten so, die werden ja in irgendeinem Stadium als Ei oder Larve komplett mit eingeerntet. Nicht? Während eine Heunutzung ja immer erst stattfindet zur Spätblüte der Gräser, frühestens ab 1. Juni, auch historisch so, und der Prozess ist, der 4 bis 7 Tage dauert, das wird gewendet und nochmal gewendet und geschwadet, dabei trocknet ja das Substrat und die Samen fallen aus. Und auch die tierischen Bewohner bringen sich ja inzwischen in Sicherheit und gehen woanders hin. Und wir haben jetzt aber erreichen können, dass gefördert wird die mosaikartige Nutzung von Wiesen. 20% müssen beim ersten Schnitt mindestens stehen bleiben und das ist ganz entscheidend. Dort können sich alle zurückziehen und die müssen für mindestens 4 Wochen stehen bleiben. Das ist ein sehr gutes Förderprogramm. Das heißt, extensive Nutzung von Dauergrünland. Bitte empfehlen Sie das vor Ort Ihren Landwirten, mit denen Sie zu tun haben. Da wird sowohl die Beweidung gefördert als auch die mosaikartige Nutzung, dass ein gewisser Teil überständig bleibt bis zum zweiten Schnitt. Damit sind ganz wesentliche Probleme der Diversität auf dem Grünland gelöst, wenn die Landwirte diese Programme annehmen. Denn Chemie ist auch verboten, wenn man teilnimmt. Düngung und Pestizide sind dann verboten. Dafür gibt es sehr viel Geld. Ich kann es aus dem Kopf nicht sagen, ich glaube bei 270 Euro pro Jahr und Hektar im konventionellen Bereich. Also wirklich viel Geld oben auf die normale Agrarförderung drauf. Und jetzt noch ein anderer Punkt, der genauso wirkt, auch wenn er verharmlost wird, wie die Intensivierung der Nutzung, ist die Auflassung. Wir sehen jetzt nur mal fürs Grünland die Verluste von Hektar Grünland in Mecklenburg-Vorpommern an wen? An den Ackerbau, Das heißt Umbruch, Totalverlust, inklusive der Artenausstattung. Röhrichtbildung, das heißt Auflassung von Feuchtgrünland, sind bei uns Niedermoore, durch oft Flutung dann. Mit Nutzungsaufgabe, Wiedervernässung. Oder trockene Nutzungsaufgabe bilden sich auch Röhrichte. Ne? Aufforstung, Sonstiges. Das Sonstige sind natürlich die Bebauungen dann im Wesentlichen. Ne? Aber wir sehen, es wird sehr viel Grünland aufgelassen. Und das ist für die Artenvielfalt, das ist im Grunde, oder aufgeforstet zum Teil auch, der gleiche Effekt wie eine Intensivierung. In einem Schilfröhricht lebt vielleicht 10% der Vielfalt wie auf einer extensiv genutzten Wiese. Ne? Und es ist ein ganz schmales Spektrum von Arten, die dort noch vorkommen können. Wir sehen es nachher nochmal gleich in einer Grafik. Alles Grünland, Einzeldaten nicht so wichtig. Es sind alle Daten zum Grünland vorhanden. Es sind hier auch Daten vorhanden, die belegen, dass die bisherigen Förderprogramme naturschutzgerechte Grünlandnutzung im Wesentlichen nicht gegriffen haben, auch nicht nach 20 Jahren, weil sie sind von Menschen ausgedacht. Der Mensch denkt sich aus, diese Wiese darf frühestens am 1.7. gemäht werden. Ja, das gab es in der ganzen 3000-jährigen Nutzungsgeschichte vorher nicht, als die Arten sich etabliert haben. Nicht? Da haben die Leute dann gemäht, wenn gutes Wetter war. Auch wenn am 10.6. gutes Wetter war, wurde eben gemäht. Oder da haben die Leute auch mal die Tiere raufgeschickt, wenn ganz schlechtes Wetter war. Das wäre jetzt ja dann verboten gewesen auf diesen Flächen und so weiter. Das heißt, diese Nutzungsdynamik ist völlig rausgenommen. Die Wiesen sind uniformiert durch eine einheitlich späte Nutzung über viele Jahre. Und damit haben sich dominante, hochwüchsige Arten durchgesetzt und die kleinen, konkurrenzschwachen Arten ausgedunkelt. Das ist passiert. Es gab jetzt keine positive Rückkopplung zwischen Förderung und Artenvielfalt. Ist nicht belegbar. Nicht so wichtig. Hier ist noch ein Punkt. Wir haben so ein Schema entwickelt, um mit konventionell wirtschaftenden Betrieben mal ökonomisch ins Gespräch zu kommen. Und siehe da, wenn man ehrlich so ein Schema ausfüllt, mit Gelddaten, mit Euro-Daten ausfüllt, staunen die Betriebe immer, dass ihre intensive Nutzung eigentlich ökonomisch schlechter ist als eine extensive Nutzung. Dem Naturwissenschaftler wäre das klar. Der extensiv nutzende Mensch ist auf die Gratisleistungen angewiesen, die die Natur für ihn erbringt. Er baut Leguminosen an und die binden den Luftstickstoff und so weiter. Er schont den Humusvorrat, um die Fruchtbarkeit, die natürliche Bodenfruchtbarkeit zu schonen. Er hat eine Organismenvielfalt, die auch die Fruchtbarkeit anregt. Der intensiv wirtschaftende Mensch gleicht das alles mit Chemikalien aus. Da wird die Pflanze von oben ernährt, vom Düngerstreuer oder vom Güllefahrzeug. Das kostet Geld. Dazu muss er einkaufen, dazu braucht er Personal, dazu braucht er Technik. Das sind alles Kosten. Wenn er die sauber dagegen rechnet, wirtschaftet er pro Tonne Ertrag teurer als der extensiv wirtschaftende. Und das betrifft nicht nur die Wiesen, das betrifft die Tierhaltungsformen, das betrifft den sauberen Vergleich zwischen Biogas und anderen Formen der Aufwuchsnutzung und das betrifft seltsamerweise sogar die Milchviehhaltung. Es ist billiger, eine 4000 Liter Kuh zu melken, als eine 10.000 Liter Kuh. Der Liter Milch ist billiger bei einer 4000 Liter Kuh. Die kann ich 8 Jahre melken, danach habe ich einen vernünftigen Schlachtkörper noch. Ne? So ein Hochleistungstier kann ich 3,5 Jahre melken und muss ihn entsorgen lassen. Dann, ne? Eine 4000 Liter Kuh kann ich auf die Weide treiben, die andere würde sterben an Lungenentzündung, die 10.000 Liter Kuh. Es ist für jede Pflanzenart haben wir Daten zusammengetragen über ihre Lebensraumansprüche auf der Wiese. Will sie gemäht werden, will sie beweidet werden, was nutzt ihr, was schadet ihr? Also wen interessiert, ob seine spezielle Pflanzenart besser auf einer Weide oder auf einer Wiese stehen sollte, der kann es gerne nachfragen. Und hier nochmal, und das ist ein großes Problem, die ganze Artenvielfalt spielt sich im extensiven Offenland ab. Also Zwei Drittel aller Arten in Mecklenburg-Vorpommern, in Norddeutschland, in Mitteleuropa generell leben nur im extensiven Offenland, Acker und Wiese. Und dieser rote Sektor wird immer kleiner. Er verliert an alle anderen, außer an die Gewässer. Die werden erstmal nicht größer, das kommt dann etwas später an der Küste. Alles andere sind Prozesse. Die Intensivierung ist ein Prozess, die Urbanisierung ist ein Prozess, die Aufforstung ist ein Prozess, die Auflassung oder Naturentwicklung ist ein Prozess. Alle vergrößern ihre Anteile. Aber da, wo sich die Artenvielfalt abspielt, wird der Grad immer schmaler, wird der Sektor immer kleiner. Und deswegen auch ein dringender Appell an den sogenannten Prozessschutz, an die Wildnisentwicklung, die Sukzession, die Naturentwicklung. Das ist ein absoluter Irrweg. Ne? Wenn wir in unseren Nationalparken die Wiesen dem Wald überlassen, schwindet natürlich die Vielfalt. Wenn wir als Renaturierungsmaßnahmen die Polderfluten und Röhrichte auf früheren Wiesen zulassen, uns dabei gut fühlen, mit Naturschutz hat das nichts zu tun. Mit Klimaschutz vielleicht. Ne? Das geht alles auf Kosten des kleinen roten Sektors. Ne? Und den müssen wir größer machen. Nur dort ist Artenvielfalt. Zwei Drittel aller unserer Arten leben nur dort, in diesem kleinen Segment. Das sind 12% vielleicht des Landes oder 11 nur noch. Deswegen bitte knabbert an allem anderen, notfalls sogar am Wald. Diese ganze Verbot von Waldweide und so weiter, das muss auch aufgeweicht werden. Diese starren Übergänge gab es früher nicht. Das war alles fließend, überall war Weidevieh zugange. Aber nicht noch aus dem roten, extensiven Bereich jetzt Wildnis entwickeln. Das funktioniert nicht, dann verlieren wir Arten. Und nur noch als letztes Schlaglicht. Alle mögen die Windkraft nicht so besonders. Ne? Es ist nicht belegt, dass die Windkraft irgendwie in Größenordnungen zur Einbuße an Arten oder an Vielfalt beiträgt. Die ist völlig steril und neutral in der Landschaft. Ne? Wir haben aber in dem Bereich der Nationalparke einen Artenschwund von 15% plus. Ne? Kein Mensch regt sich über Nationalparke auf, warum auch? Ne? Aber diese Wildnisentwicklung hat tatsächlich in der Praxis Artenschwund zur Folge, während die Windkraft, die wir nicht mögen, ist völlig neutral. Also man muss auch gucken, wofür und wogegen man Argumente sammelt und sich wendet mit seiner Kraft. Dankeschön.
Ja, das war der Vortrag von Herrn Peter Markra von der Guten Heinrich GBE aus Jatznitz. Das Ganze unter dem Motto Landnutzungswandel und Artenrückgang, eine Bilanz der letzten 25 Jahre, vor euch aufgezeichnet, letzten Sonntag beim Rostocker Naturschutztag. In dem eben gehörten Beitrag wurde ja als eine Ursache der Rückgang der Artenvielfalt und die Verwendung von Pestiziden genannt. Ein Pestizid, welches besonders in der Kritik steht, ist Glyphosat, auch bekannt unter dem Markennamen Roundup. Das Pestizidaktionsnetzwerk, kurz PAN genannt, wird schon seit geraumer Zeit nicht müde, Bauern vor dem Einsatz dieses Pestizids zu warnen. Das Gift ist sehr populär und wird von diversen Firmen auch unter verschiedenen Namen angeboten, killt alle erwünschten Schädlinge, soll angeblich Krebs verursachen. Das hat die WHO letztes Jahr gepostet. Kommen wir jetzt zu unserem Beitrag, und zwar kommt der vom Freien Radio Lora aus München. Und Andras Neunert sprach über dieses Thema mit Dr. Peter Klausing vom eben genannten Netzwerk, kurz PAN. Also Ohren gespitzt, ihr könnt was lernen.
Ja, also ich bin erschüttert und empört, dass die verfügbaren Fakten verdreht, verleugnet oder verschwiegen werden. Und das betrifft leider nicht nur das BfR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, sondern seit gestern auch die Europäische Lebensmittelbehörde, die ja ihre Bewertung auf der Basis der Zuarbeit aus Deutschland veröffentlicht hat. Und der Punkt ist, Glyphosat ist also wahrscheinlich kanzerogen beim Menschen. Und die Europäische Behörde und entsprechend auch die deutschen Institutionen leugnen das. Und die einzige Erklärung, um da mit der Tür ins Haus zu fallen, die einzige Erklärung für mich ist, dass also beide Institutionen unter extremem Lobbydruck stehen und aus diesem Grunde zu den abenteuerlichsten Mitteln greifen, um diese Behauptung aufrechtzuerhalten.
Das Ganze läuft also nach dem Motto, Rauchen ist nicht gesundheitsschädlich gezeichnet, Dr. Marlboro.
Ja, so ungefähr.
Der alte Witz, der, wenn man genauer hinguckt, so witzig gar nicht ist. Welche Konzerne haben ein Interesse daran, dass in Deutschland weiterhin Gifte verbreitet werden, die bei den Menschen Krebs hervorrufen?
Also da kann man nachschauen, wer hinter der sogenannten Glyphosat Task Force steht. Also das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die die Wiedergenehmigung von Glyphosat beantragt haben. Das ist erforderlich alle 10 Jahre. Und wenn es mehrere Unternehmen sind, dann können die sich zusammenschließen. Da gehört Syngenta, ist zwar ein Schweizer Unternehmen, hat aber eine starke Präsenz in Deutschland dazu. Das gleiche trifft für Monsanto zu. Das trifft zu für Bayer Crop Science, die hier in Deutschland sitzen und auch hier in Deutschland produzieren, und eine ganze Reihe anderer Unternehmen.
Gut, bei Monsanto habe ich in den letzten Jahren sowieso das Gefühl bekommen, und das hat sich immer weiter erhärtet, dass es sich dabei nicht um einen Konzern, sondern um eine kriminelle Vereinigung handelt. Aber davon mal abgesehen, wie verbreitet ist denn der Einsatz von Glyphosat? In welchen Mengen werden wir dem ausgesetzt?
Auf den deutschen Äckern landen pro Jahr 5.000 bis 6.000 Tonnen Glyphosat-Wirkstoff. Wenn man von Präparaten wie Roundup spricht, wo noch andere Hilfssubstanzen dabei sind, erhöht sich das. Und das hat sich gesteigert, verfünffacht praktisch im Laufe der letzten 15 Jahre, kann man sagen. Das umschreibt ungefähr so die Menge. Und Glyphosat ist das sowohl in Deutschland als auch weltweit am umfangreichsten eingesetzte Unkrautvernichtungsmittel.
Jetzt fragen wir mal aus Sicht der Konzerne, die natürlich ein Interesse daran haben, dass ein wirksames Pestizid, das tatsächlich vieles killt, was nicht auf den Feldern sein soll, eingesetzt werden kann. Was sind denn die konkreten Beweise, dass es tatsächlich krebserregend ist?
Also es gibt eindeutige Kriterien, die sogar von den Behörden selbst festgelegt wurden. Wenn also in Tierversuchen eindeutig nachgewiesen ist, also in Mäuse- und Rattenstudien eindeutig nachgewiesen ist, dass sich die Tumorrate, also die Häufigkeit von Krebs in diesen lebenslangen Studien bei diesen Tieren erhöht, dann spricht man von eindeutigen Hinweisen auf Krebs. Und beim Glyphosat haben wir insgesamt 5 Mäusestudien vorliegen, wo es zu einer solchen sogenannten signifikanten Erhöhung der Tumorhäufigkeit kommt. Und dazu kommen noch 2 Studien an Ratten, wo das Gleiche auch beobachtet wurde. Das wird prinzipiell vom BfR anerkannt. Und dann kommt der Taschenspielertrick, man wendet ein anderes statistisches Verfahren an, um diese Studien auszuwerten. Und schwupps ist die erhöhte Tumorrate wieder verschwunden. Das ist also schon halbkriminelles Vorgehen, sage ich jetzt mal.
Das kann doch nicht wahr sein, dass, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, man mit Taschenspielertricks arbeitet.
Ja, das sollte zumindest nicht wahr sein, denn in der entsprechenden EU-Verordnung ist auch vom Vorsorgeprinzip die Rede, das angewendet werden soll. Also selbst im Zweifelsfall, wenn man die freie Wahl hätte, welches statistische Verfahren man denn anwenden sollte, müsste man aufgrund dieses Vorsorgeprinzips zu dem kritischeren, strengeren und stärkeren statistischen Verfahren gegriffen werden.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich meine, es ist doch ganz eindeutig festgelegt, also daran sind die ja gebunden, dass im Zweifel jenes Verfahren angewandt wird, bei dem das für die Konzerne problematischere Ergebnis herauskommt, um in jedem Fall zu sagen, Gesundheit der Menschen geht vor. Da muss man doch, wenn das nicht getan wird, und hier wird es ja nicht getan, da muss man doch in der Lage sein, die entsprechenden Institutionen zu verklagen.
Also darüber denken inzwischen einige Leute nach, ohne dass wir jetzt da schon so weit sind, wie das konkret erfolgen könnte, aber das ist tatsächlich ein Punkt, den wir diskutiert haben. Ja.
Was sagt der zuständige EU-Kommissar dazu?
Der hat sich noch nicht geäußert, weil der ist noch nicht dran. Der wird sich im Januar, Februar äußern.
Was ist das andere? Was kann man ansonsten tun? Wie schaut's aus mit der direkten Aufklärung der Bauern? Welche Alternativen hätten Sie, die auch rein finanziell noch in einem akzeptablen Rahmen wären?
Da bin ich jetzt als Toxikologe ehrlich gesagt überfragt.
Man muss den Leuten doch Alternativen aufzeigen, wenn man will, dass sich was ändert.
Und ich weiß, dass es Alternativen gibt.
Aber es gibt von Ihnen, von Ihrer Organisation auch Leute, die in Verbindung stehen mit Bauernverband etc.
Na, der Bauernverband liebt uns nicht so, aber die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das ist also auch ein Bauernverband von Bauern, die die Großflächenwirtschaft ablehnen.
Die alternativen Bauern, die wirklich noch Bauern sind und keine Massenfabriken haben.
Genau. Gleichzeitig muss man sagen, die Landwirte, auch die konventionellen, stehen aufgrund dieser Konzentrationsprozesse derart unter Druck, was Preise, Erzeugerpreise, Dumping von Erzeugerpreisen anbetrifft.
Ja, da muss man sich ja nur den Milchmarkt angucken. Da hat man es sozusagen wie unter einem Brennglas stellvertretend für die anderen Sachen. Da sieht man es also nur, kann man es besonders gut beobachten. Das heißt, was würden Sie sagen, wie viel Prozent der Flächen in Deutschland werden mit diesem Gift bespritzt? Also der Felder.
Ja, so 80, ich denke mal 80% ist so die.
Ohne einen echten Aufschrei in unserer Gesellschaft werden 80%, ich sag's nochmal zum ganz langsam Mitdenken, 80% der Äcker in Deutschland mit einem nachweislich krebserregenden Gift bespritzt.
Richtig.
Das ist jetzt eine Nachricht, die mich echt sprachlos macht.
Ja, und ich hoffe, viele Menschen ebenfalls. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Das ist... Sie haben vorhin auf Dr. Marlborough Bezug genommen, also die Geschichte, die Betrügereien und kriminellen Aktivitäten, die von der Tabaklobby und den Tabakunternehmen gemacht wurden, um zu verhindern, dass Rauchen auch durch entsprechende Verordnungen eingeschränkt wird. Ich sehe da schon Parallelen zu dem, was da zurzeit bei Glyphosat läuft.
Ja, das war eben Andras Neunert vom Freien Radio LoRa aus München im Interview mit Dr. Peter Klausing vom Pestizidaktionsnetzwerk. Das Ganze zum Thema Glyphosat. Über Glyphosat gibt es ja einiges zu sagen, und zwar wird die Neuzulassung demnächst beschlossen, sollte eigentlich schon im letzten Jahr beschlossen werden, wurde aber in dieses Jahr verschoben, und Radio LoRa wird euch da auf dem Laufen halten, ob wir demnächst Glyphosat vielleicht nicht mehr auf dem Acker haben. Jo, kommen wir jetzt zu einem Beitrag, der kommt ebenfalls von einem freien Radio, diesmal vom Freien Radio Z aus Nürnberg. Fisch ist ja bekanntlich gesund und lecker, aber nicht jedes Fischprodukt ist gleichermaßen ökologisch vertretbar, denn viele Speisefische sind überfischt und am Rande der Überfischung. Jo. Deswegen veröffentlicht Greenpeace regelmäßig einen sogenannten Fischeinkaufsführer. Der neue Einkaufsratgeber zeigt, welche Fischprodukte bei euch im Einkaufskorb landen sollten und von welchen ihr lieber die Finger lassen sollte. Der Fischeinkaufsratgeber ist ganz neu rausgekommen. Ja. Über das Thema sprach Radio Z zusammen mit dem Meeresbiologen Thilo Mark von Greenpeace. Hört selbst.
Die Weltmeere sind sehr überfischt. Fast 90% der weltweiten Fischbestände sind tatsächlich in einem Zustand, dass man sagen kann, sie sind überfischt oder stehen kurz davor. Und schuld daran ist die industrielle Fischerei und die Fischindustrie und letztendlich auch wir als Verbraucher, die Fisch essen.
Es gibt von Greenpeace jetzt den neuen Einkaufsratgeber für Fischkonsum und auch dazu passend eine App. Worum geht's denn darin direkt?
Wir haben uns angeguckt, was sind die beliebtesten Speisefischarten auf dem deutschen Markt, wo kommen die vor und wie sind die Fangmethoden, und haben eine Einkaufsempfehlung entwickelt. Diese Einkaufsempfehlung ist der Ratgeber. Da kann jeder sich einen Ausdruck von ins Portemonnaie stecken und dann Politik an der Ladentheke machen. Beim Griff ins Regal nach zum Beispiel einer Thunfischdose hilft der Einkaufsratgeber, eine Entscheidung zu treffen im Sinne der Nachhaltigkeit. Man kann feststellen, wenn man sich anguckt, wie ist der Thunfisch in der Dose gekennzeichnet, welche Art ist das, aus welcher Region stammt der Fisch, mit welcher Fangmethode wurde er gefangen. Und einem Blick in unseren Einkaufsratgeber kann man sagen, wenn ich diesen Thunfisch kaufe, dann habe ich eine richtige Entscheidung getroffen im Sinne der Nachhaltigkeit oder eben nicht.
Unter anderem stehen zerstörerische Fangmethoden in Kritik. Was fällt denn darunter?
Ja, in erster Linie die Grundschleppnetzfischerei. Das ist eine Fischerei, wo das Netz den Boden berührt und alles mitreißt, was sich ihm in den Weg stellt. Und wo neben den Zielarten noch viele, viele andere Meeresorganismen mit in die Netze gehen. Die werden dann an Bord aussortiert und tot oder sterbend weggeschmissen. Ein Beispiel dafür ist die Seezungenfischerei. Pro Kilogramm Seezunge, was angelandet wird, werden ca. 14 Kilogramm andere Meerestiere mitgefangen, die ungenutzt sterben und weggeschmissen werden. Und das ist eine Praxis, die nicht akzeptabel ist. Und das erzählen wir zum Beispiel in unserem Einkaufsratgeber.
Warum ist denn der Konsum von beispielsweise Karpfen in Ordnung und der von Aalen und Makrelen nicht?
Ja, der Karpfen wird in erster Linie in Aquakulturen an Land gezüchtet. Das ist eine relativ anspruchslose Art, die sich in erster Linie pflanzlich ernährt und in Massen auch gezüchtet wird. Der Aal ist ein Wildfisch, der in den vergangenen 50 Jahren so stark befischt wurde, beziehungsweise an Wasserkraftwerken verendet ist, dass man heute sagen kann, der Fisch ist tatsächlich vom Aussterben bedroht. 99% der Bestände sind eingebrochen und jedes einzelne Tier, das gefangen und gegessen wird, ist eins zu viel. Den Aal müssen wir komplett in Ruhe lassen.
Welche generellen Umweltfolgen hat denn der Fischfang jetzt für das Meer?
Na, es ist zum einen natürlich der Fischbestand, der ausgedünnt wird und deswegen seinen ökologischen Aufgaben entgeht. Dann ist es so, dass die Fischerei sehr, sehr viel Beifänge erzeugt, gerade die industrielle Fischerei. Es werden bis zu 300.000 Wale und Delfine pro Jahr in den Netzen der Fischerei mitgefangen. Dann gibt es zum Beispiel in der Langleinenfischerei Albatrosse, die verenden, Delfine, die mitgefangen werden in der Thunfischerei, sodass man im Grunde genommen sagen kann, die Fischerei ist neben den Folgen des Klimawandels mit der größte Negativfaktor auf die Artenvielfalt der Meere.
Mit dem Fischratgeber wollen Sie den Verbrauchern ja Informationen an die Hand geben, damit sie gezielt nachfragen können an der Theke. Was fällt denn darunter unter diesen typischen Fragen, die dann da gestellt werden können?
Ja, zum Beispiel, wenn man Hering sich kauft, dann kann man fragen, wo kommt denn der Hering eigentlich her? Und wenn Ihnen der Fischhändler dann sagt, der wurde im Nordostatlantik gefangen, die Fangmethode waren Ringwaden, und das muss der Fischhändler übrigens auch wissen und Ihnen auch sagen können, dann ist das eine bewusste Kaufentscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit. Wenn Sie zum Beispiel Schillerlocken kaufen wollen, dann reicht eigentlich schon ein Blick in unseren Einkaufsratgeber, um festzustellen, das sind die Bauchlappen von einem Dornhai. Dornhaie werden sehr, sehr spät geschlechtsreif, haben nur sehr, sehr wenig Nachkommen, ähnlich wie wir Menschen, sind fast ausgestorben in der Nordsee. Man greift ja mittlerweile auf eine Fischerei vor Kanada zurück. Das ist eine Art, da sollte man tunlichst die Finger von weglassen, weil die Art nicht nachhaltig bewirtschaftet wird.
Warum reichen denn Gütesiegel wie beispielsweise MSC nicht aus?
Na, der MSC ist ursprünglich entwickelt worden, um nachhaltige Fischereien zu zertifizieren. Vielfach ist es aber so, dass durch den MSC Fischereien zertifiziert wurden, die nicht wirklich nachhaltig sind. Als bestes Beispiel sei der Alaska-Seelachs genannt. Der wird in erster Linie als Schlemmerfilet à la Bordelaise oder Fischstäbchen bei uns hier in Deutschland angeboten. Das ist eine Fischerei, wo das Netz einen Großteil der Zeit den Meeresboden berührt und da empfindliche, zerbrechliche Tiefseelebensräume zerstört. Da mag der Fischbestand in Ordnung sein, aber mit einem genauen Blick stellt man fest, die Fangmethode ist überhaupt nicht in Ordnung. Und das reflektiert sich in unserem Einkaufsratgeber, sodass wir zum Beispiel vom Kauf von Alaska-Seelachs abraten.
Sie selbst sagen ja, dass die Empfehlung des Fischratgebers nicht als Unbedenklichkeitserklärung verstanden werden soll. Wie ist das denn genau gemeint?
Ja, wir Deutschen essen pro Jahr ca. 14 Kilogramm Fisch pro Kopf und Jahr. Und das ist zu viel. Das geben die Meere nicht her. Eigentlich müssen wir Fisch viel mehr als Delikatesse begreifen. Und Delikatessen sind ja nur dann welche, wenn wir sie nicht jeden Tag zu uns nehmen. Und das ist eigentlich unsere Kernbotschaft. Seltener zum Fisch greifen und wenn, dann das bewusst tun und eine bewusste Kaufentscheidung treffen und im Sinne der Nachhaltigkeit einkaufen. Und der Einkaufsratgeber liefert einem das entsprechende Rüstzeug dazu.
Finden Sie es prinzipiell sinnvoller, diesen Fischkonsum gesetzlich zu regeln, was erlaubt ist und was nicht, statt die Verantwortung in die einzelne Hand zu geben?
Also es gibt ja sehr, sehr viele Regeln, zum Beispiel in der Grundverordnung der gemeinsamen Fischereipolitik. Da stehen Sachen drin wie der ökosystemare Ansatz, wie das Prinzip der Nachhaltigkeit und dergleichen mehr. Das Problem ist die Umsetzung und Kontrolle. Das passiert nicht, sodass im Grunde genommen die Forderungen dreifach sind. Zum einen ist die Politik gefordert, die Gesetze entsprechend zu machen, umzusetzen und zu kontrollieren. Zum zweiten ist es der Handel, der eigentlich nur nachhaltig gefangenen Fisch anbieten sollte. Und zum Dritten appellieren wir an die Mündigkeit von uns Verbrauchern, die eine bewusste Einkaufsentscheidung treffen sollen. Und aus diesen drei Forderungen kann man letztendlich ausgehen, dass wenn das tatsächlich umgesetzt wird, dass wir innerhalb kürzester Zeit auch tatsächlich nachhaltigen Fisch in den Läden haben.
Gehen wir nochmal kurz direkt auf die Eigenverantwortung an. Mhm. Wäre es nicht sinnvoller, man würde komplett auf diese Arten verzichten, also sie gar nicht erst essen, statt weniger?
Also es lohnt sich ein differenzierter Blick. Ich nehme mal den Thunfisch als Beispiel. Thunfisch ist nicht gleich Thunfisch. Es sind 8 Arten, die angeboten werden. Und viele davon sind tatsächlich in einem so schlechten Zustand, die Bestände, dass man nicht guten Gewissens zum Verzehr raten kann. Aber es gibt Ausnahmen, wo man tatsächlich sagen kann, wenn man mal wieder Thunfisch essen möchte, dann ist es okay, zum Beispiel sogenannten Skipjack, also Bonitos zu essen, die mit Handleinen gefangen wurden. Da reicht so ein Pauschalurteil wie Hände weg vom Thunfisch nicht aus. Das ist, glaube ich, auch nicht Greenpeace Aufgabe. Wir sind eine Umweltschutzorganisation. Wir sind keine Organisation, die generell vom Verzehr von Fleisch oder Fisch abrät. Ich glaube, das muss jeder Verbraucher für sich selber entscheiden. Wenn man sich für den Verzehr von Fisch entscheidet, dann ist unser Einkaufsratgeber sicherlich eine sehr, sehr gute Grundlage, um eine Entscheidung im Sinne der Nachhaltigkeit zu treffen.
Wie reagiert denn der Fischhandel und die Fischverkäufer auf Ihren Ratgeber?
Also der Fischhandel bezeichnet unseren Einkaufsratgeber als unwissenschaftlich und realitätsfern, wobei unsere Zahlen oder unsere Analyse der offiziellen Zahlen letztendlich zeigt, dass eigentlich nur das Geschäftsgebaren der Fischindustrie realitätsfern ist. Es ist tatsächlich so, dass wir in Europa nach wie vor eine viel zu große Flotte haben, die viel zu viel Fisch fängt, die künstlich mit Subventionen aufgebläht wurde, die dringend abgebaut werden muss. Und das ist realitätsfern. Nicht der Einkaufsratgeber von Greenpeace, der letztendlich nur die Realität widerspiegelt, weil das sind ja keine Greenpeace-Zahlen, die wir hier erfunden haben, sondern wir greifen ja auf die Zahlen der Wissenschaft zurück, zum Beispiel der Welternährungsorganisation, zum Beispiel vom Rat für Meeresforschung, der unter anderem auch die EU-Kommission berät, wenn es um Fangquoten fürs kommende Jahr geht. Das sind alles offizielle Zahlen, die wir recherchiert haben, die wir analysiert haben, und wir kommen zu der Aussage in unserem Einkaufsratgeber, dass es vielen, vielen Fischbeständen schlecht geht und dass jeder Einzelne von uns dagegen was tun kann.
Dazu noch eine Frage, und zwar: Das Thüneninstitut für Ostseefischerei in Rostock kritisiert ja unter anderem den Fischratgeber, hat sich aber laut einem Artikel des NDR an den gleichen Daten bedient. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, bei dem Fischbestände Online, so heißt der Ratgeber des Thüneninstitutes, da orientiert man sich am Zustand der Bestände. Also wie ist es um Scholle, Hering, Kabeljau in der Nordsee und so weiter bestellt. Wir hingegen gucken uns nicht nur die Bestände an, sondern wir gucken uns auch die Fangmethoden an. Und wenn bei Fangmethoden, die eingesetzt werden, um zum Beispiel Dorsch in der Ostsee zu fangen, wenn dabei tauchende Seevögel und Schweinswale beigefangen werden und elendig in den Netzen ersaufen müssen, dann ist das für uns Grund genug, vom Verzehr und Kauf von diesen Fischarten abzuraten. Und das tut das Thüneninstitut ganz bewusst nicht. Da geht es ausschließlich um die Bestandssituation. Wir öffnen den Blick auf den gesamten Lebensraum mehr.
Können Sie abschließend nochmal zusammenfassen, wie der richtige Umgang mit dem Fischkonsum für Greenpeace aussieht?
Unsere Hauptbotschaft ist, dass wir Fisch viel mehr als Delikatesse betrachten müssen. Und Delikatessen sind ja nur dann welche, wenn man sie nicht jeden Tag zu sich nimmt. Wenn man aber Fisch essen möchte, dann sollte man das selten tun und eine ganz bewusste Kaufentscheidung treffen. Und um dies zu tun, liefert der Einkaufsratgeber, den wir heute veröffentlicht haben, die allerbeste Grundlage.
Ja, oder Karpfen kaufen, das geht auch. Karpfen ist nämlich auch ökologisch und nachhaltig. Jo, das war's über den Fischratgeber. Das war Thilo Mark von Greenpeace im Interview mit Radio Z aus Nürnberg. Den Fischratgeber könnt ihr auf der Internetseite greenpeace.de/Fischratgeber runterladen und gibt den sogar als App für euer Smartphone. Mal vielen Dank an Radio Z für diesen Beitrag. Für diesen Monat sind wir dann durch mit dem Umweltkonzentrat. Das nächste Umweltkonzentrat gibt es dann in 4 Wochen. Falls ihr Lust habt, bei dieser Sendung mitzumischen, dann könnt ihr es gerne tun. Schickt einfach eine Mail an mitmachen@loro.de und da gibt es vielleicht auch wieder mal 2 Sendungen im Monat. Das gab es ja lange Jahre immer 2 Sendungen, was ja auch ziemlich cool war. Ja, aber wir sind halt zu wenig Mitmacher und Mitmacherinnen. Aktuell deswegen gibt es nur 1 Sendung. Ja, mein Name ist Alois Segner. Mitgemacht hat außerdem noch Anja Bethke an dieser Sendung. Jo, ich sag dir mal Tschüss.